the show going, man.
Angel, what an interception.
Steps into it, passes, caught. Diggs, sideline, touchdown, unbelievable.
Ihr hört Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Brady.
Schönen guten Tag.
Und Rico.
Ja, moin.
Diese Folge wird am 14.04. aufgenommen, das heißt, sie ist schon eine Woche alt, wenn ihr das hört. Deswegen wird es heute keine News geben. Brady und ich sind auf jeden Fall im Urlaub und Rico wollten wir alleine jetzt nicht auf euch loslassen, deswegen machen wir heute eine Aufnahme. Oh, ich krieg einen Krampf, einen kleinen Moment.
Nein, das ist ein Gag, oder? Er kriegt nicht wirklich einen Krampf, oder? Oh. Nein, er kriegt wirklich einen.
Oh. Und wir haben ein sportreiches Wochenende hinter uns. Okay, wo war ich?
Geil.
Ja, genau. Thema der Woche.
Let's get to work. Das Thema der Woche.
Es ist endlich soweit. Wir können uns mit den Rookies befassen. Und wir liefern euch natürlich gleich die Position dieses Drafts. Wide Receiver und dazu auch noch einen Tight End. Das ist der Plan für heute. Wären insgesamt 6 Spieler. Ja, habt ihr noch was dazu?
Nee, ich hab also aufgezeichnet ist, haben wir schon gesagt, sollten jetzt noch irgendwelche News in der Woche gekommen sein oder so, haben wir die natürlich nicht dabei. Aber ansonsten, ja, passt glaube ich alles, oder?
Ja.
News dementsprechend nicht, passt.
Vermutlich werden wir irgendwann nochmal ein bisschen tiefer in die Klassen reingehen. Das werdet ihr dann auf Patreon hören können. Kleine Werbung an dieser Stelle.
Spoiler-Alarm.
Und dann gehen wir gleich rein. Wir starten mit Marvin Harrison. Wer hätte es gedacht? Der Spieler, von dem man schon letztes Jahr gefühlt gehört hat. Und ja, wie ich finde, macht der Mann ja alles so, wie man es schon vorher gehört hat. Zunächst, also der Junge hat 3 Jahre in der Big Ten bei Ohio State gespielt und Brady oder Rico liefert erstmal die körperlichen Maße zu Marvin Harrison und Brady geht dann nochmal auf die Stats ein.
Also der Mann wurde gemessen mit 6'4 und 205 Pfund. Das wären umgerechnet 1,93 und, oh, ich habe es sehr klein geschrieben, 93 Kilo bei einem Alter von 21 Jahren.
Letztes Jahr hat er 12 Spiele gemacht, da hat er 67 Pässe gefangen für 1211 Yards, 14 Touchdowns und ich habe noch die Combine-Zeit, die liegt bei, oder die war nicht seine Combine-Zeit, aber das ist der 40-Yard-Dash und der war im Pro-Day, 4,39. Fast so schnell wie Rico.
Fast.
Ja, dann würde ich sagen, Brady, fang noch mal mit Marvin Harrison an. Wir teilen uns.
Ich darf mit Maserati Marv anfangen.
Ja.
Und da wären wir schon beim ersten Punkt. Maserati Marv ist einfach ein geiler Nickname. Der gefällt mir. Deswegen Punkt aus Ende. Das ist Nummer 1. Stärken. Also, der Mann wurde ja sehr gehypt. Und ich glaube, er bestätigt das auch so ziemlich, was man sich angucken kann. Also, ich finde, er hat eine sehr gute Speed. Ist ja auch mit einer 4,39 ist es sehr gut. Vor allen Dingen für seine Körpergröße. Ich glaube, seine größte Stärke sind seine Hände. Also der fängt dir wirklich alles. Also wenn ihr auch mal Bock habt, guckt euch nur mal Highlight Reels an. Da seht ihr Catches an Sideline oder over the shoulder. Das ist wirklich, also der ist gut. Contested Catches, der kann alles. Also der hat wirklich Elite-Hände, die sind auf NFL-Niveau. Da muss er sich bei gar keinem verstecken. Ich finde seinen Release an der Linie ganz gut. Der hat da viele verschiedene Moves. Da werden wir nachher noch zu Wide Receivern kommen, die da nicht so ihre Stärken haben. Und auch, was mir gefallen hat und was ein wichtiges Ding für die NFL ist, wo wir nachher vielleicht auch noch zu ein, zwei Leuten kommen, die das nicht gemacht haben. Der Mann ist wirklich jede Route gelaufen. Der kann jede Route laufen. Das ist wirklich, der ist ein Route-Tree von einem NFL-Team gelaufen. Das ist ganz wichtig, weil wir das bei ein paar Spielern nicht haben werden. Will irgendwer mit den nicht so Stärken weitermachen, mit den Schwächen?
Oder soll ich dazu mach noch deinen was sagen? Take am besten einfach einmal fertig, oder?
Was mir ein bisschen aufgefallen ist, vor allen Dingen in dem 2023er Tape, er hatte am Ende, glaube ich, sechs Drops im Jahr 2023. Sechs hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn du natürlich Elite-Hände hast, ist es ein bisschen, also man muss natürlich auch sagen, bei Marvin Harrison oder bei den drei Top-Receivern sind die Schwächen natürlich auch. Es sind kleine Schwächen, sage ich mal. Bei den sechs Drops waren aber auch, finde ich, einige dabei, die einfach so ein bisschen konzentrationsmäßig waren, wo er dann irgendwie in der Flat angeworfen wird und den Ball einfach nicht fängt, weil er schon mit den Augen irgendwo anders ist oder mit den Augen schon, wo kann ich hingehen. Manchmal fand ich, dass er gegen physische Verteidiger ein bisschen Probleme hatte, was bei seiner Größe ein bisschen komisch ist. Und was er jetzt auch nicht, also er ist jetzt nicht der Yard-After-Catch-Receiver, wenn er das selber kreieren muss. Also ist natürlich aber auch klar, der Mann ist, was hast du gesagt, Rico, 6'4", ne? Ich habe hier 6'3 aufgeschrieben, aber 6'4 wurde er gemessen. Das ist natürlich klar, dass zum Beispiel, wir kommen nachher noch zu Malik Nabers, dass der After-the-Catch was anderes ist als Marvin Harrison. Also deswegen, das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind, dass der Mann aber NFL-ready, dass der Mann ready in die NFL kommt, ist aber deutlich klar. Und egal, wo der hingeht, der wird auch einen Impact gleich im Fantasy haben. Das ist einfach ein fertiger Receiver und der wird richtig Spaß machen, auch in der NFL.
Ja, Rico, hast du Ergänzungen oder Sachen, mit denen du nicht übereinstimmst?
Nee, grundsätzlich passt das schon für mich. Also er ist für mich halt wirklich so das, was letztes Jahr Bijan in der Vorbereitung war. Also er ist halt einfach so well-rounded, ist in allem wirklich gut bis top. Es gibt marginale Schwächen, aber ansonsten kann der halt wirklich alles. Also die Hände habe ich mir jetzt auch nur mit gut bis top eingeschrieben. Das sind schon gute Dinger, Elite finde ich, gibt es noch einen besseren in der Klasse. Aber ansonsten auch den Release hat Brady schon angesprochen. Der ist mir ganz doll aufgefallen, weil er da halt wirklich sehr, sehr trickreich ist. Also er macht dann halt auch gerne diesen Off-Step als allerersten Step. Der bringt so einen Cornerback echt gerne mal aus dem Konzept. Er arbeitet wirklich viel mit seinen Armen, ist mir aufgefallen. Also da ist wirklich beim Release schon viel mit den Armen, auch auf Kontakt und so. Also der Release ist das, was mich eigentlich noch so am meisten fasziniert hat, als ich mir das Tape angeguckt hat. Tempowechsel und so, alles gut. Also er ist halt wirklich dieser klassische Ex-Receiver, den du suchst, ein absolutes Gesamtpaket. Schwächen habe ich genau die Brady auch schon gesagt hat, marginale Schwächen. Er ist halt kein Elite-Yards-After-Catch-Monster, wurde schon angesprochen. Und ich glaube, von der Physis her kann da ruhig noch mal etwas mehr kommen, gerade weil er jetzt auch an die 100 Kilo geht. Also eigentlich dürfte dafür meines Erachtens nach noch ein bisschen mehr gehen, aber es ist halt wirklich alles auf so einem Top-Niveau. Das passt. Ich habe mir dann immer noch einen Spieler rausgesucht, den ich aus der NFL so ein bisschen vergleichbar finde und wo er für mich Draft-Grade-mäßig wäre. Ich habe mir CeeDee Lamb rausgesucht, auch wenn das jetzt natürlich schon ein großer Vergleich ist, aber er erinnert irgendwie von seiner Spielweise noch am ehesten an CeeDee Lamb, finde ich, und ist für mich halt ein absoluter Top-10-Pick, vielleicht sogar Top-5-Pick in der NFL. Und was Dynasty-mäßig angeht, sofern ihr nicht mit einer Superflex spielt, wird das unter sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeiten der 101 für euch sein. Also wirklich ein absolut super Gesamtpaket, der Junge.
Jawohl, ich möchte auch jetzt nicht alles wiederholen. Vieles sehe ich auch so, wie ihr schon gesagt habt. Zum Ex-Receiver nochmal, er hat auch knapp 80% Outside und on the line gespielt, also das ist Ex-Receiver typisch. Wir haben noch einen in der Klasse, der da noch mehr hatte tatsächlich, da kommen wir später noch zu. Was ich auch erstaunlich fand für einen Ex-Receiver, was ja da meistens nicht so der Fall ist, dieses Verständnis für Zone-Coverages und Leverage, das ist einfach bei ihm wie ein Vollprofi in der NFL, also finde ich krank.
Wenn der Vater halt ein Hall of Famer ist, ne?
Ja, also.
Als Wide Receiver, der Mann hat wahrscheinlich mit 3 Jahren Receiver gelernt. Was war das denn?
Er hat schon wieder einen Krampf, das sehe ich.
Das war das andere Bein. Vielleicht muss ich mich gleich hinstellen. okay, ja, das war zu Zone. Auch gegen Press fand ich auch unwahrscheinlich gut. So ähnlich wie ich es bei Olave und Devonta Smith gesehen habe damals. Also, er kann einfach alles und. Er wurde im College 16,8% seiner Snaps gedoppelt. Das gab's noch nie im College. Also normal sind so 8% für einen richtig guten Receiver. Das waren einfach fast 17%. Das ist geisteskrank. Wo ich widersprechen muss, oder was heißt widersprechen, was mir nicht so gut gefallen hat, was Brady rausgestellt hat, Contested Catch, fand ich nicht so gut. Ich finde, er hat nicht so wirklich den Ball attackiert, sondern eher ein bisschen drauf gewartet. Aber das ist ja mal auf hohem Niveau. Ja, das wär's zu Marvin Harrison gewesen.
Habt ihr eure Jungs zufällig gerankt oder so, eine Reihenfolge?
Für mich sind die ersten drei in einem Tier, aber ich habe da auch noch eine Reihenfolge im Kopf, ja.
Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass er bei uns allen die Eins wäre, oder?
Ja, bei mir wäre Eins.
Oh, Boni?
Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, ihn auf die 2 zu stellen, aber
okay.
Es ist einer ganz nah dran.
Okay.
Machen wir weiter mit Malik Nabers und ich komme noch einmal zu seiner Karriere. Bisher 3 Jahre LSU. Ja, das wäre es dann auch dazu. Hat nicht gewechselt, ist bei LSU geblieben. Rico. Größe? Ich höre ihn.
Du bist stumm? Sie sind stumm.
Sehr gut, danke. Ja, von LSU gemessen 6'0 bei 200 Pfund. Das entspricht 1,83 und 91 Kilo. Und der jüngste von denen, über die wir heute reden, mit 20 Jahren.
Ja, letztes Jahr hat er 13 Spiele gemacht, hat er 89 Catches gehabt für sagenhafte 1569 Yards, 14 Touchdowns. Und am Pro Day ist er eine 4-3-5 auf den 40 Yards gelaufen und hat Jaden Daniels richtig zum Jubeln gebracht. Der war richtig hyped danach, falls ihr das gesehen habt. Beim LSU Pro Day.
Ja, Rico, möchtest du mit Nabers anfangen?
Ja, kann ich machen. Also Malik Nabers, was ist so das, was bei ihm raussticht, das ist definitiv seine Explosivität. Also das ist einer, der wirklich über seine Geschwindigkeit kommt. Also wir reden hier von sowas wie einem Tyreek Hill in der Version. Also das ist so eher sein Prototyp. Er ist eine absolut explosive Waffe. Vertikal und Yards After Catch sind bei ihm auf einem ganz anderen Level. Und er ist also wirklich, was diese Geschwindigkeit angeht, ist er halt der Prospect in dieser Klasse, meiner Meinung nach. Was Quickness und auch die Cuts angeht, also wirklich dieses, die Bewegung ändern und in eine andere Richtung laufen, das da, gefühlt hat er da gar keinen Tempoabbruch, also der läuft das gefühlt auf einer Geschwindigkeit, also das ist wirklich pompös, was er da macht, und vor allem, wenn er diesen Cut gemacht hat, ist er quasi uneinholbar gewesen. Also natürlich werden in der NFL da auch schnellere Safeties und Corner unterwegs sein, aber das ist das, was ihn halt einfach ausgemacht hat. Der arbeitet halt einfach so dolle mit seiner Geschwindigkeit. Und tatsächlich ist das auch das, was ich mir die ganze Zeit nur überall aufgeschrieben habe. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, hat er jetzt die tollsten Hände oder sonst irgendwas, weil er halt wirklich einfach alles über seine Geschwindigkeit macht. Und es ist jetzt für mich gar nicht so dieses One-Trick-Pony, weil das halt wirklich auf einem sehr, sehr elitären Level einfach schon ist. Zu den Minuspunkten, er ist kein klassischer X-Receiver. Das allein halt auch schon aufgrund seiner Maße. Das ist natürlich eigentlich ein negativer Punkt, kann natürlich auch positiv sein, ne? Kommt dann aber halt immer so ein bisschen auf Landing Spot und OC und sowas an. Aber er ist per se erstmal kein klassischer X. Sein Running an sich ist wahrscheinlich nur okay. Es ist halt wirklich schwer zu sagen, wenn du das nur gegen College-Leute machst. Aber das fand ich, sei jetzt erstmal, er verlässt sich halt sehr doll auf seine Geschwindigkeit. Das hat aber bisher auch gereicht. Muss man mal schauen, wie sich das dann in der NFL umsetzt. Okaye Hände würde ich ihm nur erstmal unterstellen. Es waren nämlich vor allem auch ziemlich viele Bodycatches dabei, die ich so gesehen hatte. Bodycatches im Football eigentlich eher sehr schlecht. Man versucht den Ball halt zum Verständnis immer relativ weit weg vom Körper zu fangen, damit er gerade nicht auf die Brustplatte oder ähnliches geht. Und da waren tatsächlich doch einige dabei, dass er gerne mit dem Body catcht. Das darf er sich gerne noch abgewöhnen. Seine Physis ist halt entsprechend seiner Größe. Und er ist mit 1,83 natürlich nicht sonderlich groß. Dementsprechend fehlt es bei der Physis dann schon noch an einigen Sachen. Was er mir noch aufgeschrieben hat, er muss halt einfach herumschiebend eingesetzt werden. Also da kommt es, wie gesagt, auf diesen OC an. Den kannst du nicht wirklich den ganzen Tag nur in den Slot oder auf X stellen und immer den gleichen Scheiß laufen lassen oder so. Den musst du halt wirklich so ein bisschen waffenmäßig einsetzen. Als Vergleich habe ich mir Ja'Marr Chase ohne Physis aufgeschrieben, dass man so ungefähr weiß, in welche Richtung ich ihn sehe. Und für mich ist er aber trotzdem ein Day-One-Pick und das in der Top 25. Ich habe generell meine Grades sind da ein bisschen weiter unten. Also sie werden wahrscheinlich alle ein bisschen früher gepickt, aber für mich wäre er nur Top 25. Aber ja, bei mir übrigens auf Platz 3 der ganzen Wide Receiver.
Ja, ich hab ihn auch auf 3. Fand ich gut den Punkt, dass es gegen College Corner reicht, weil er einfach besser ist. Einfach besser und schneller. Habe ich auch so aufgeschrieben. Es fehlt so ein bisschen an verschiedenen Release-Techniken, aber das ist alles coachable. Also das ist nichts, was jetzt irgendwie schlecht wäre, oder ein Nachteil wäre, weil das kann man ihm gut beibringen. Sein Verständnis für Zone beziehungsweise sein Zone-Wert ist nicht so gut wie, oder bei Weitem nicht so gut wie bei Harrison. Das liegt aber auch daran, dass er bei LSU halt sehr viel vertikal eingesetzt wurde. Also war viel Downfield dabei. Und ja, ich bin der Meinung, der Mann muss einfach viel über die Mitte arbeiten, kurzes Lens bekommen, in Space sein. Und da macht ihm, glaube ich, in dieser Liga kaum ein Wide Receiver was vor. Da war tatsächlich so gut, ähnliche Werte im College. Das ist ein lustiger Vergleich jetzt. Ähnliche Werte in Space hatten mit Broken Tackles, hatten nur Garrett Wilson und Kadarius Toney. Aber Kadarius Toney ist halt auch keine richtigen Routen gelaufen. Also das wäre jetzt nicht mein Vergleich, aber Garrett Wilson ist schon so, in die Richtung geht das. Und ja, ich finde auch, dass man ihn viel schieben muss. Also nicht nur Outside bitte nicht, sondern auch im Slot hin und her laufen lassen. Das sehe ich auch so.
Eigentlich schade, dass ich hier jetzt den letzten Punkt habe, weil ich ihn anscheinend am meisten mag, weil ich sehe ihn als 2, ich sehe ihn näher an der 1 als die 3 an ihm, bin ich ehrlich. Das, was, wo man noch mal ein bisschen drauf eingehen kann, das hat aber Timo ja gerade schon ein bisschen gesagt, LSU läuft halt keine NFL-Offense. Da waren gute Routen dabei, aber das sind halt zu wenig. Deswegen, das war ja der Punkt, den ich bei Marvin Harrison hatte, der ist halt ein Route-Tree gelaufen, der NFL-like ist. Den sind halt die anderen beiden, also können wir bei dem anderen auch sagen, sind die halt nicht gelaufen. Aber ansonsten, ich finde den wirklich, der wird in der NFL, glaube ich, auch richtig Spaß machen. Den musst du halt als Playmaker einsetzen. Und wenn dann die richtigen Umstände kommen mit dem richtigen Coach, wird der richtig gut. Gefällt mir. Hat mir Spaß gemacht. Da ich den ja auch dreimal gefühlt geguckt habe, weil du ja Jaden Daniels und Brian Thomas gucken musstest. Passt.
Ja, kommen wir zu unserem nächsten Receiver, Rome Odunze, 4 Jahre in Washington gezockt. Rico.
Ich versuche nebenbei immer noch den Text zu ändern, deswegen bin ich immer überfordert. 6'3", 215 Pfund, entspricht 1,91 Meter und 98 Kilogramm. Und auch 21, wie alle Personen, über die wir gleich reden werden.
Hatte 92 Catches in 15 Spielen, 1640 Yards und 3 Touchdowns. Ist, ich weiß gar nicht, ob er, nee, ich glaube, ist auch nicht beim Combine gelaufen, aber er ist auf jeden Fall eine 4-4-5, wird er gelistet. Die ist er dann wahrscheinlich am Washington Pro Day gelaufen, so wie alle anderen auch, weil die keinen Bock haben, beim Combine zu laufen. Die gehen da eigentlich nur hin, um ein paar Interviews zu führen.
Ja, das nehme ich jetzt mal vorweg. Meine eventuell vielleicht Nummer 1
ist. War mir, also mir war es auf jeden Fall klar, dass Rico den ganz hoch haben will, weil das ist genau Ricos Receiver-Typ.
Ja, ganz tolle.
Das ist der Drake London dieser Klasse.
Also, der Mann hat mich begeistert und man muss vorneweg sagen, mit einem Quarterback-Play.
Boah,
das war nicht schön anzugucken. Also, dafür hat er echt viel gemacht. So, also, Romo Dunze ist auch ein Outside-Receiver. 84% hat er Outside gespielt, aber nur 67% on the line. Also, ja, nicht klassisch Ex-Receiver nur auf der Linie, sondern auch mal dahinter. Dann, also, das zeigt auch, dass er halt so im Slot auch mal Big Slot spielen kann oder sowas. Also, das ist schon auch ein bisschen flexibel. Das passt ganz gut. Release. Krank. Also, wirklich krank. Fand ich so geil. Vom Release über die Routen. Das hat einfach alles gepasst für mich. Also, Route Runner. Super. Gewinnt auf allen Ebenen. Kurz, mittel, lang, tief. Das war auch der Punkt, weil er durch seinen Speed, also durch seinen Speed waren die Corners immer ein bisschen drauf bedacht, dass der die nicht tief schlägt. Und er war bei Comebacks und Curls, war der immer frei. Also, das hat so Spaß gemacht, das zu sehen. Contested Catch, für mich einer der besten oder der beste in dieser Klasse. 23% seiner Bälle sind auch contested gewesen. Was nicht daran lag, dass er sich nicht frei läuft, sondern dass die Bälle wohin kamen, wo sie nicht hin sollten, und er die dann trotzdem gefangen hat. Der Mann bricht konstant Tackle und ich habe nichts gefunden, was mir an diesem Mann nicht gefällt. Und der letzte Punkt, den bin ich gerade übergangen, über die Mitte, wo die besten Offenses der Liga viel spielen wollen, also Offenses, die einen Quarterback haben, der nicht so klein ist wie Bryce Young zum Beispiel, ist es für mich der Beste. Also, ich habe nichts gesehen, was mir an diesem Typ nicht gefällt. Und ich bin gespannt, ob ihr mir irgendwas sagen könnt, aber ich habe nichts gefunden. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich mich über den Konsens hinwegstelle und ihn auf die Eins setze, aber eigentlich müsste ich es machen, wenn ich mir das so durchlese, was ich mir hier aufgeschrieben habe.
Dann würde ich, glaube ich, als nächstes reinspringen, weil ich auch noch so ungefähr in die Richtung gehe. Vielleicht haben wir dann nämlich mit Brady jemanden, der uns ebnen kann. Ja, ich habe mich auch sehr, sehr verliebt in den Jungen. War tatsächlich auch bei mir öfter die Überlegung, ob ich ihn nicht vielleicht doch auf die Eins setze. Aber dafür ist mir Marvin Harrison eigentlich zu gut. Also die Schwächen bei dem sind einfach so marginal. Aber ich verstehe, warum man das machen kann, weil es hat so Bock gemacht, sich den anzugucken, finde ich. Also ich liebe den. Also ich bin noch nicht ganz unbefangen, dadurch, dass er Washington Huskies ist. Es ist nah an Seattle, quasi mein College gewesen. Deswegen bin ich da ein bisschen voreingenommen. Aber ja, er ist ein absolutes Gesamtpaket, ein absolut athletischer Ex. Das zeichnet ihn auf jeden Fall nochmal den Unterschied zu Marvin Harrison. Ab dann keine Drops mit 5 Ausrufezeichen. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat er wirklich zero. Wirklich keinen einzigen Drop gehabt, wenn ich mich komplett richtig entsinne. Also da ist nichts zu finden. Ich habe mir auch perfekte Hände aufgeschrieben, für mich die besten Hände in der NFL, aus dieser Klasse, nicht direkt in der NFL, so weit wollte ich jetzt noch nicht gehen. Mieser Contested Catcher, hat Boni auch gerade schon angesprochen, absolut explosiv und das, was auch dazu führt, dass ich mich in jemanden verliebe, der Typ ist competitive as fuck. Also sowohl beim Blocken als auch bei diesen Contested-Sachen und so, du merkst halt einfach, der hat einfach Bock, der schmeißt sich in jedes Play so derbe rein. Und gerade was dieses Run-Blocking angeht, ist der wirklich kompetitiv. Und die meisten Wide-Receiver, gerade wenn du so ein shiny Wide-Receiver bist, bist du halt so ein bisschen, du bist so dieses Model. Man kennt es, sonst Stephon Diggs und so, die haben halt alle gar keinen Bock auf Blocken, weil das magst du als Wide-Receiver nicht. Ist ihm scheißegal, der macht auch die Drecksarbeit. Das wird auch in der NFL sehr, sehr hoch anerkannt, ist auch wichtig, damit deine Offense läuft. Also das zeigt einfach, dass der Typ auch eine mega Attitude hat. Ich glaube, dass er einfach mit einem absolut großen Floor in die NFL kommen wird. Bei den Negativpunkten, das Einzige, was ich mir tatsächlich rausgeschrieben habe, war das Route Running. Ich fand das Route Running nämlich nicht so sonderlich geil. Also ich finde, es wirkt alles so ein bisschen sloppy. Er kommt irgendwie immer dahin, wo er hin will, aber es sieht für mich nicht sonderlich edel aus. Also da haben wir auch noch einen Vergleichsspieler, bei dem ist es mir anderweitig dann aufgefallen, in die andere Richtung. Ich finde, innerhalb seiner Route ist ja ganz okay, sobald dann aber mal so ein Defender im Weg steht oder ihn dann auch so ein bisschen bearbeitet, da finde ich, wird's dann so ein bisschen sloppy. Also dann sieht es für mich so ein bisschen Holterdiepolter aus, damit er dann an diesem Punkt kommt, wo er hin will. Aber er hat halt auch durch seine Explosivität die Fähigkeit, da hinzukommen und er kommt letztendlich auch da an. Aber das ist das Einzige, was ich mir als Negativpunkt aufgeschrieben habe, dass er mir da irgendwie nicht so ganz gefällt. Also so dieses elitäre Route-Running, da ist er auf jeden Fall noch weit weg gewesen für mich, was ich gesehen hatte. Als Vergleich habe ich mir Fitzgerald und A.J. Brown, aber A.J. Brown in langsam aufgeschrieben. Also das wäre so in etwa das, wo ich ihn sehe. Von den Werten liebe ich ihn auch. Also der ist knapp an den 100 Kilo dran, über 1,90 groß. Für mich definitiv Top 15, Top 20 Pick.
Für mich ist das Davante Adams und nicht der Davante Adams aus Jahr 1 und 2.
Boah.
Ich wusste, dass die Reaktion kommt.
Ist das Route Running aber überhaupt nicht da?
Alter.
Also doch. Es ist für seine Größe okay, aber gut. Also richtig gut finde ich das auch nicht. Also ich muss sagen, viele Punkte stimme ich euch überein. Ich würde aber eigentlich nur noch auf Schwächen eingehen, die ich fand, die er hatte. Ich finde, er hat eine gute Speed, aber keine Elite-Top-Speed. Die hatte, finde ich, ein Marvin Harrison, also auf Top-Niveau, wenn es dann lange Dinger, Leute schlagen geht, finde ich, war Marvin Harrison deutlich, oder was heißt deutlich, aber er war besser. Gut, Malik Nabers braucht man da nicht mit reinnehmen, das sind auch zwei verschiedene Spielertypen. Ich finde, du hast gesagt, er hat oft seine Leute, also er hat gut Separation kreiert, hast du gesagt. Fand ich nicht. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also klar spielt da wahrscheinlich auch Michael Penix ein bisschen mit rein, aber dafür muss ich es auch sehen, dass er das regelmäßig macht und das habe ich leider so nicht gesehen. Und was ich fand, wenn er an der Line of Scrimmage direkt gepresst wird, ist da so ein bisschen, fehlt mir ein bisschen die Explosivität und ein bisschen die Finesse, um die Leute zu schlagen. Da hast du halt bei Marvin Harrison viele Moves, die er einfach drauf hat, die finde ich hat er nicht so. Und was mir ganz, also das ist mir aber auch einfach aufgefallen, ein paar Mal, dass er bei Cuts einfach, also so, wenn er diese Comebacks hatte, ist er einfach weggerutscht und hingefallen. Das hat mich manchmal aufgeregt, weil ich das so 2-3 Mal gesehen habe in Tapes, wo ich mir denke, das kann doch nicht immer wieder passieren. Zieh dir andere Schuhe an, mein Freund. Dass der immer noch richtig gut ist, ja. Aber den, also so gut, wie ihr den gesehen habt, fand ich ihn nicht. Aber was heißt so gut? Ich würde ihn trotzdem wahrscheinlich Top 15 in der NFL picken. Ist natürlich ein guter Outside-Receiver. Du brauchst aber meiner Meinung nach auch einen Quarterback wie Pennings, der sich traut, ihn anzuwerfen. Weil ich finde, er ist halt nicht der größte Separator. Das kann er mit seinem Catch-Radius und mit seinen Händen, die sind wirklich auf Elite-Niveau, das kann er machen. Aber, keine Ahnung, wer ist denn so ein Quarterback, der sich überhaupt nicht traut, in Coverage zu werfen?
Derek Carr.
Derek Carr. Ja, Derek Carr wäre nicht sein Quarterback. Hoffen wir nicht, dass er zu den Saints geht. Oh Gott. Obwohl er und Olave könnte gut sein. Wär ein
krankes Receiver-Duo, aber.
Aber ja, es war übrigens auch so. Es war übrigens auch so klar, dass ihr beide Room und Dune sie richtig mögt und ich sage, ey, ich finde Neighbors einfach viel besser. Oder was heißt viel besser? Ich finde den besser. Es ist halt auch, nach ein paar Jahren weiß man halt auch, wer welche Spieler mag.
Ja,
ne?
Ja, voll. Ich wusste auch, dass du bei Neighbors hoch sein wirst und ich weiß, du hältst ja auch bei uns in der Dynasty zum Beispiel den 1-0-2 und ich weiß, dass du da Neighbors nehmen wirst. Wenn ich in der 1-0-2 wäre, bei mir wäre es tatsächlich Udunze. Udunze.
Ja. Ich finde halt, also wenn du die drei vergleichst, kommt halt Marvin Harrison als Komplettpaket in die NFL und bei Udunze und Neighbors hast du so ein bisschen kleine Fragezeichen, noch kleine Sachen, die du ausbessern musst und dann kommt es halt wirklich drauf an, was du brauchst, ne? Keine Ahnung, Malik Neighbors wird ja viel mit den Giants in Verbindung gebracht. Die haben halt einen Ex-Receiver mit Jalen Hyatt. Das macht absolut Sinn oder ergibt absolut Sinn. Und bei den Giants würde Udunze keinen Sinn machen. Also dann kommt es wirklich drauf an, was du brauchst.
Also wenn Udunze zu den Giants geht, dann kotze ich. Dann kotze ich wirklich.
Aber ich muss, also zumindestens, dass ihr ihn über Marvin Harrison setzt, das kann ich nicht verstehen.
Hab ich nicht.
Okay, das ist gut. Aber man muss natürlich auch mal was machen, wo die Leute sich fragen, was ist da los?
Ja, ich glaube, der wird halt eine richtig lange NFL-Karriere haben. Und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wer hat die sicherere und längere NFL-Karriere, Neighbors oder Udunze, bin ich bei Rome.
Aber du kommst halt bei beiden, ne? Und das ist halt, deswegen sind sie halt so gute Talente. Sie kommen halt mit einem Elite-Sweat in die NFL, wo du weißt, der wird funktionieren. Das sind bei Udunze seine Hände und seine Kontext des Catches, sage ich mal. Und es ist bei Neighbors die Geschwindigkeit, die Explosivität. Und das wird halt ab Tag 1 auch in der NFL funktionieren. Und ich glaube, dass alle drei aus Dynasty-Sicht sowieso die ersten drei Picks sind, wenn es halt kein Superflex-Draft ist. Und ich glaube auch, dass das aber Spieler sind, die du auch relativ früh in einem Redraft ziehen musst, weil sie einfach gut sind. Weil sie da auch schon ab Jahr 1 einen Impact haben werden.
Da bin ich bei dir. Wollen wir zum Prototyp Kansas City Wide Receiver kommen, der noch da fehlt. Adonai Mitchell.
£205 sind 1,88 und 93 Kilo.
Hat 2 Jahre in Georgia gespielt und letztes Jahr dann bei Texas.
Ja, hat 12 Spiele gemacht, 55 Catches, 845 Yards, 11 Touchdowns und ist eine 4-3-4 auf 40 Yards gelaufen.
Ich habe 14 Spiele. Egal.
Okay. Ich habe manchmal auch das Gefühl, also es ist relativ schwierig, finde ich, die College-Stats rauszukriegen, weil ich glaube, bei manchen zählen manchmal manche schreiben die Dings mit rein, die Playoffs, und manche nicht. Hatte ich so das Gefühl, obwohl es die gleiche Seite war. Gut, Texas war jetzt nicht in den Playoffs, davon abgesehen, aber.
Jetzt haben wir alle einmal angefangen. Möchte irgendwer?
Ich kann gern anfangen, weil ich sag's ganz ehrlich, den Hype kaufe ich, also den kaufe ich gar nicht. Und ich finde ein schlechter Ex-Receiver. Wir kommen nachher zu einem anderen Ex-Receiver noch, den mag ich. Den mag ich deutlich mehr. Aber, also ich finde, der hat eine gute Speed. Ich habe aber nie diese 4-3-4 auf Tape gesehen. Also ich finde, also ja, er schlägt Corners und Safeties, aber findet ihr, der sieht so schnell aus auf Tape, wie diese Zahl eigentlich sagt?
Nee, stimmt.
Wenn ich mir Udunze, wenn ich mir Neighbors angucke, wenn ich mir Harris angucke, die alle in dem Bereich sind, sogar eigentlich langsamer als er, bis auf Neighbors, finde ich einfach, du siehst es nicht. Also diese Play-Speed fehlt mir. 40 Yards ohne Ball laufen, das kann vielleicht auch ein paar andere Leute schneller. Aber
Brady, wenn er eingewechselt wird und dann schnell wieder runterlaufen muss.
Boah, das ist gestern zweimal passiert. Aber ich hab's im Training gesagt, es muss vorher Returner gerufen werden. Ich finde sein Balltracking und Catching bei langen Ballen, das ist gut, das gefällt mir. Das würde ich kaufen. Was sind so Schwächen? Ich finde, er hat ein solides Roadrunning, mehr aber nicht. Ich finde, er macht so ganz viele komische Moves mit den Händen. Habt ihr das auch gesehen? Das sieht einfach wild aus, was der manchmal macht in seinem Roadrunning, um irgendwie Gegner zu verwirren. Also, ich habe das Gefühl, der macht ein paar zu viele Moves. Der sollte sich lieber auf ein, zwei konzentrieren, anstatt viele zu machen. Was ich finde für einen Ex-Receiver, und deswegen habe ich den Hype nicht gekauft, weil ich finde, er hat nicht die Elite-Speed-Team zugedichtet wird, und der hat gegen physische Verteidiger, finde ich, zu viele Probleme. Also, dass die ihn zu sehr aus der Route drängen können oder dass die ihn dominieren, wo ich mir denke, wenn du aber Ex-Receiver in der NFL spielen sollst, dann musst du halt da gut sein. Und bei Yards After Catch, finde ich, er hätte zwar wahrscheinlich die Möglichkeiten, aber irgendwie fehlt mir da die Vision. Also er erkennt ganz oft nicht, wo er hin soll oder wo sich Lücken ergeben. Und da verspielt er ein bisschen was. Wann, also der wird ja so, du hast ja auch gesagt, zu Kansas City gedichtet. Aber findet ihr ehrlich, dass das ein Right Receiver ist, der Erstrundentalent hat?
Naja, das, der Pick von Kansas ist halt da hinten und die haben den Need und ich glaube, dass sie das mitnehmen. Nee, ich sehe ihn eigentlich auch eher Mitte Runde 2, aber an Kansas Stelle wäre es für mich trotzdem No-Brainer, dazu ein bisschen hoch zu reachen.
Ich weiß halt nicht, ob der ab Tag 1 ein guter Ex-Receiver in der NFL sein wird.
Rico, Ergänzung.
Ich gehe in eine komplett andere Richtung. Also da werde ich jetzt wahrscheinlich auch anecken. Für mich ist er eindeutig über Brian Thomas. Und das ist nicht der Konsens. Aber ich komme jetzt schon mal zu Brian Thomas. Im Vergleich zu dem glaube ich, dass das kein One-Trick-Pony ist. Mir haben viele Sachen ganz gut gefallen. Hände, Größe, Speed, das fand ich alles in Ordnung. Also Das ist nichts auf Elite-Level, aber es war alles absolut in Ordnung, hat mir gepasst. Und ich finde ihn dadurch ziemlich versiert. Also ich finde, der gibt dir mehr als nur so diese eine Sache oder so, wie zum Beispiel jetzt Neighbors, der nur über seine Geschwindigkeit kommt. Was mir bei ihm aufgefallen ist, ich finde sein Route-Running sehr, sehr gut. Also mir hat das echt gut gefallen und insbesondere, er reagiert auf die DBs. Es gibt immer Wide Receiver, die laufen quasi ihr Ding und versuchen, den DB zu ignorieren oder irgendwie maximal dann so, ja, okay, vielleicht komme ich vor ihm, vielleicht versuche ich hinter ihm dann irgendwie die Route zu laufen. Ich finde, der reagiert richtig gut drauf, auch wenn irgendwie Pre-Snap irgendwas gemacht wurde, der liest seinen DB ganz gut und wenn der mal sowas wie eine Option oder sowas hat, gefällt er mir unfassbar gut. Also ich finde, der bringt eine gewisse Spielintelligenz einfach mit, die du von anderen Spielern nicht siehst. Also es wurde auch gerade die ganze Zeit der Begriff Ex-Receiver gemacht. Ich würde ihn gar nicht mal zwangsläufig nur auf Ex sehen. Also der hat gerade mit seinen Maßen mit 6'2", 205, kannst du den halt auch mal woanders mit hinstellen. Also klar wird er auf Ex zu Hause sein. Aber ich finde, der gibt dir einfach mehr. Deswegen finde ich tatsächlich auch Kansas City gar nicht so schlecht. Weil da weißt du auch, dass er auch ein bisschen anders eingesetzt werden kann. Das ist, wie gesagt, nicht Brian Thomas, ich nehme es schon mal vorweg. Für mich ist das einer, der hat Start-Stopp über die Außen. Mehr ist das für mich nicht. Und genau das Gegenteil davon ist für mich Mitchell, weil er dir einfach mehr gibt, weil er wirklich smart ist. Und Travis Kelce zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass der ja auch sieht, was seine Gegenspieler Linebacker und DBs machen und darauf reagiert. Und genau das habe ich bei ihm gesehen. Und deswegen bin ich eigentlich ein ziemlich großer Fan. Es gibt definitiv einen Tiercut bei mir zwischen den ersten dreien und jetzt den nächsten. Aber für mich ist er relativ klar auf der 4. Negativ, er ist kein Splash-Typ. Du siehst kein Splash-Tape von ihm. Spielt halt auch bei den Texas Longhorns, muss man halt auch dazu sagen. Ne? Also von dem wirst du jetzt wahrscheinlich auch nie die richtig krassen Highlight-Dinger sehen. Seine Physis wurde gerade schon angesprochen, ist maximal okay, also da dürfte auf jeden Fall mehr gehen, aber scheint ja mittlerweile auch mehr oder minder ein Trend bei Wide Receivern aus dem College zu sein. Und ich fand ihn sehr inkonstant, was seinen Effort angeht. Also wenn er weiß, das Play geht über die rechte Seite, also wenn man sich nämlich nicht nur die Highlight-Tapes zum Beispiel anguckt, dann sieht man sowas ganz gut. Wenn er weiß, da kommt jetzt ein Run über die rechte Seite und ich stehe links, dann hat er teilweise nicht mal Bock zu blocken oder er läuft nicht mal die Route anständig. Also da ist sehr mal hopp, mal top. Das ist so ein Attitude-Ding, das gefällt mir nicht. Ja, das habe ich mir auf jeden Fall noch aufgeschrieben. Als Vergleich habe ich mir Pickens aufgeschrieben, aber auch nur so ein bisschen aus meinen Alternativen. Ich finde Pickens jetzt auch nicht top, aber irgendwie ist mir keine andere Chase Claypool aufgefallen. Nee, da sehe ich ihn deutlich drüber. Und als Draft Grade habe ich ihm Day One oder Early Second gegeben. Also auch wieder da, wo die Chiefs auch picken, irgendwo da an dem Turn. Deswegen finde ich Chiefs auch einen sehr realistischen Spot für ihn. Also ich bin tatsächlich, ich mag ihn.
Ja, bin ich schon wieder bei Rico. Bei fast allem auch, dass ich ihn über Brian Thomas hätte.
Oh, da dachte ich, dass ich hier richtig auf die Schnauze krieg von euch beiden.
Ja, kommt mir schon.
Ja, aber wenn es nur eine Faust ist, ist okay. Ich hatte vor dem Sandwich Angst.
Der war nicht mal der beste Receiver in seinem Team, der Mann.
Mitchell?
Ja, jetzt wird's Quatsch.
Ja, also so, okay, ich fange mal an, weil das ist ganz cool, weil hier habe ich noch so ein paar Punkte, die noch gar nicht angesprochen waren. Erstmal die Texas Offense. Das, was Brady vorhin hatte mit NFL-Offense, hat das nichts zu tun, was da gespielt wird. Also das ist erstmal ist Quinn Ewers für mich eine Katastrophe auf Quarterback. Dann war es unglaublich viel RPO,
ja.
Was du in der NFL auch nicht machen wirst. Und viele Half-Feed-Reads. Und da kommen wir dann zu dem Punkt. Adonai, übrigens geiler Vorname, hat man schon gehört, dass, also ich habe es jetzt so ein bisschen rausgelesen, dass er so ein bisschen, ja, der Charakter so in Frage gestellt wird bei ihm. Und das könnte dann auch dazu führen, dass er nochmal ein bisschen fällt. Mal schauen. Hat damit zu tun, dass er halt nichts macht, wenn das Play nicht über seine Seite kommt. Aber das haben tatsächlich alle Texas-Receiver. Also das scheint so ein Texas-Ding zu sein.
Das haben viele College-Spieler, ich glaube, die kriegen aber viele auch gesagt, hier, wenn das Play nicht über deine Seite geht, musst du nicht 100%
so wirkt,
geben.
So wirkt es.
Das hat Rumo Dunsi besser gemacht.
Das finde ich halt auch, ja. Das Tempo, sein Tempo, kann er super gut variieren. Also das meinte Rico, glaube ich, auch so ein bisschen mit den Cornerbacks zu spielen. Es wirkt dann immer manchmal zwischendurch ein bisschen langsam, aber das ist dann, wenn das Play über seine Seite geht, auch mal gewollt, damit er die dann auf einmal mit dem Tempo-Switch schlagen kann. Ich finde, er kann gut Separation aufbauen auf allen Tiefen. Jetzt nicht Elite, aber trotzdem gut. Und ja, hatte auch viele Downfield-Routen von Texas, was halt, da läuft er halt immer viel, also viel Cardio-Training in der Texas Offense. Das könnte in der NFL auch besser genutzt werden. Ein George Pickens-Vergleich finde ich in Ordnung. Ich finde aber, ein bisschen mehr Upside ist da noch möglich. Und das, was ihm auch fehlt, ist dieses, was ich bei Marvin Harrison gesagt hatte, dieses Gefühl für Zone. Das ist dann eher auf George Pickens Niveau. Also das ist wirklich auf George Pickens Niveau. Und vielleicht sogar auf Chase Claypool Niveau. Ja, aber trotzdem. Also er kann Man und Press bieten und das musst du als Ex-Receiver, der nur Outside spielt. Und ja, das kann er.
Ich könnte mich sogar vielleicht anfreunden, was Rico gesagt hat, wenn er nicht dauerhaft Ex-Receiver spielen muss. Damit könnte ich mich vielleicht sogar ein bisschen mehr anfreunden. War.
Also
Cornerback.
Einfach so diese Sachen, dass du auch mal andere Routen nehmen kannst, dass du vielleicht auch mal bei einem Jet Sweep eingebunden wirst, dass du vielleicht auch mal auch von außen über die Mitte des Feldes gehst. Also halt einfach so Sachen, die nicht so klassisch. Also meines Erachtens nach kommen wir ja jetzt zu dem klassischsten Ex-Receiver, den es in der Klasse für mich zumindest gibt. Und das ist dann einfach der Unterschied, dass du den nicht einfach nur die Linie hoch und runter schickst wie so ein Außenverteidiger.
Okay. Ja, ich würde gern gleich mit dem anfangen, weil ich ehrlich gesagt zu Brock Bowers nicht so viel sagen kann. Kommen wir zu Brian Thomas, unserem letzten Receiver für heute. Und der war, ich mach ganz kurz, 3 Jahre bei LSU mit Neighbors zusammen.
Ganz genau, und gemessen mit 6,4, das sind 1,93 und 205 Pfund, was 93 Kilogramm entspricht.
Das ist ja genau Marvin Harrison.
Das könnte hinkommen.
Habe ich ja, mir gemerkt.
Tatsächlich, ja.
Der hat 12 Spiele gemacht, der hat 68 Bälle gefangen für 1177 Yards und 17 Touchdowns. Am Pro Day eine 4-3-3 gelaufen in den LSU Facilities.
Ja, das ist ordentlich schnell. Der Mann hat natürlich im College aufgrund von Neighbors kein Slot gespielt. Der war entweder Ex oder Flanker. Und wir haben schon gesehen, 4-3-3, das ist ordentlich schnell. Der Mann wurde viel Downfield geschickt. Gut, das kann er. Er kann aber auch underneath gewinnen. Das würde ich jetzt nicht komplett ausschließen. Das geht auch. Was auffällt ist, der Mann läuft nicht viele verschiedene Routen. Das hatten wir ja vorhin schon mal anklingen lassen. Und ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wir hatten vor ein paar Jahren mit DK Metcalf ein, der auch aus dem College so kam, wo gesagt wurde, ja, der Mann, kann er das? Kann er viele verschiedene Routen laufen? Weiß ich nicht. Aber ja, das wird sich rausstellen. Die Releases finde ich gut. Er verkauft auch dieses Vertikal-Game sehr gut, um dann für Curls oder Comebacks zurückzukommen. Das macht er echt gut. Also Curls, Comebacks, eine Outroute und sowas, das kann er. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob er alle so einen vollständigen Route-Tree laufen kann. Fand ich auch, ich habe es nicht viel gesehen, Contested Catches. Aber wenn, dann sah das ganz gut aus. Und ja, ist für mich jetzt nicht unbedingt ein purer Ex-Receiver tatsächlich. Der kann auch auf der anderen Seite ein bisschen was reißen, ein paar Lücken aufreißen. Ja, aber für mich, ja, ich habe Mitchell einfach vom Route Running her und so, finde ich das noch ein bisschen besser. Deswegen habe ich Brian Thomas dahinter.
Dann würde ich an der Stelle, weil ich dir eigentlich sehr nachrede, DK hast du mir leider schon weggenommen, das wäre ja auch mein Vergleich gewesen, er ist für mich ein kontaktschwacher DK, und genau da ist auch das Ding, für mich, ich hab ihn jetzt nur gesehen, dass er für mich dieser Start-Stop-Spieler ist, den du die Linie runterschickst, und ich weiß halt nicht, DK ist das beste Beispiel, als er vom College kam, kann er mehr oder nicht, und das dachten wir bei DK auch erst nicht, aber der kann was anderes. Und deswegen bin ich bei Brian Thomas jetzt aber auch erstmal ein bisschen vorsichtig, weil ich es nicht weiß. Generell mit 1,93 echt ein langer Typ. Für die Größe, die er hat, ist er auch ungewöhnlich schnell. Also hätte ich jetzt bei der Größe gar nicht erwartet, dass er so ein Tempo bringt. Er ist halt so dieser typische Outside-Guy einfach mit Antritt für mich. Contested Catches sah auch echt gut aus. Da nutzt er seinen Längenvorteil auch sehr gut. Er läuft trotzdem relativ smooth, auch wenn das jetzt halt auch begrenzte Routen sind, sagen wir mal. Ich habe mir aufgeschrieben, vertikaler Dude mit starken Start-Stop. Also das kriegt er auch wirklich ganz gut hin, wenn du mal sowas wie eine Hitch-and-Go oder sowas hast, dass du zwischendurch mal anhältst und dann nochmal anziehst oder so. Das sah halt auch echt alles wunderbar bei ihm aus. Was nicht so Wunderbärchen ist, er hat nur ein Jahr Production gezeigt, muss man halt einfach so sagen. Mehr war da nicht. Keine smooth Routes gelaufen am College, was dann halt einfach dieses ist, wir wissen halt nicht, kann er mehr laufen als das oder nicht, kommt für mich einfach nur über Speed, habe ich aufgeschrieben. Also für mich ist es dieses typische One-Trick-Pony. Das mag ich nicht. Für seine Maße, finde ich, hat er auch wenig Kontakttoleranz. Also da erwarte ich mir ein bisschen mehr. Also den kannst du tatsächlich mit der Press ganz gut rauskriegen. Und das sind so die beiden Dinger, die mich absolut abgefuckt haben an ihm. Einmal dieses, dass ich Angst habe, dass er nur das eine kann. Und das andere, dass wenn du gegen Press nicht gut aussiehst, ist das kein gutes Zeichen für die NFL. Weil gegen Press musst du dich durchsetzen können. Gerade wenn in der NFL viel Press gespielt wird und Jungs, die das halt auch wirklich können. Und da war es mir ein bisschen zu wenig. Also es kann absolut funktionieren. Er ist ja, was man so hört, so während wir eben die Chiefs bei Mitchell hatten, ist er halt immer so der große Dix-Nachfolger, wird da schon gehandelt, irgendwie bei den Buffalo Bills. Kann halt auch gut passen, ne? Dass du den einfach runterjagst. Du hast mit Josh Allen einen, der den tief bedienen könnte. Ja, würde ich schon irgendwo sehen. Aber ich weiß halt nicht, ob es nicht vielleicht einfach zu einseitig alles ist, was man von ihm sieht. Deswegen ist es bei mir so ein bisschen die Gefahr. Deswegen habe ich ihn nur auf der 5 und Mitchell vor ihm, weil ich bei dem halt einfach weiß, den kannst du irgendwie noch ein bisschen anders einsetzen. Aber auch hier nicht ausgeschlossen, dass er die DK-Karriere macht und jetzt in der NFL zeigt, dass er noch mehr kann als das, was von ihm gezeigt wurde.
Ich muss nochmal meinen Take ganz kurz ergänzen. Also würde ich gerne. Was mir halt fehlt an Routen, ich habe es mir jetzt nochmal aufgerufen. So, ich habe von dem viel in die Mitte des Feldes gesehen, aber nach außen so gar nichts. So eine Outroute oder ein Comeback habe ich nicht gesehen. Kann er das? Weiß ich nicht. Ich habe einige Post-Routes gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass das kann. Ich habe einige Dick-Routes gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass das kann. So, und was bleibt? Es bleibt eine Nine-Route, eine Vertical-Route oder eine Corner und eine Curl und eine Slant. So, ja, reicht es in der NFL? Vielleicht sehen wir das andere jetzt auch noch, aber ich habe es nicht gesehen.
Und was?
Aber findet ihr, da habt ihr mehr bei Mitchell gesehen von den Routes?
Ja, das schon. Und ich finde, er ist halt einfach versierter. Also in dem wir, also bei mir ist es aber auch dieses, dass er auf die Bs reagiert, zeigt für mich schon, dass er ein anderes Verständnis für Sachen hat. Und dann kannst du halt auch mal eine Route ein bisschen beschissener laufen oder nicht deine Paradedisziplin sein und dann trotzdem damit geil sein. Was ich mir übrigens noch aufgeschrieben habe, er bräuchte halt auch einen Quarterback mit einem starken Arm, weil das ist natürlich seine Stärke, dass er dann auch wirklich mal Outside gewinnt. Also wenn der, gut, welcher Quarterback hat mittlerweile keinen guten Arm, ne? Oh. Ich sag jetzt mal Trevor Lawrence.
Mac oder Jones.
Ja, zum Beispiel, aber ich rede jetzt mal von den Startern. Also natürlich gibt es so die Paradebeispiele wie ein Josh Allen, der natürlich einen Bombenarm hat. So ein Trevor Lawrence hat jetzt im Vergleich einen schwächeren Arm. Aber da brauchen wir jetzt zum Beispiel auch jemanden, der den Arm hat und auch die Eier da halt auch mal tief Bälle reinzulegen, denn das ist ja seine große Stärke. Also da wäre der Fit natürlich auch extrem wichtig.
Was ich beeindruckend finde, wir sind ja jetzt eh schon in dem Mitchell-Vergleich, die laufen ja eigentlich nur, also er ist 0,01 Sekunde schneller auf 40 Yards. Ich finde aber auf Tape sieht das halt deutlich mehr aus. Da finde ich halt, sieht Brian Thomas deutlich besser aus. Eigentlich kann ich euch bei allem zustimmen. Ich habe auch viele negative Punkte, die Mitchell betreffen, habe ich bei ihm eigentlich auch stehen, bei Brian Thomas. Aber am Ende glaube ich, dass diese Start-Stop Fähigkeit, die er wirklich sehr gut kann, seine Separation bei Deep Passing durch seine Geschwindigkeit und ich finde auch seine Moves nicht schlecht für so einen großen Wide Receiver, also wenn der halt im offenen Feld ist, kann er mit seinen Moves schon nochmal ein, zwei Verteidiger aussteigen lassen. Natürlich ist das jetzt nicht auf dem Malik Neighbors Niveau, ist aber auch klar, weil der Mann halt irgendwie 10 cm größer ist und ein, zwei Kilo schwerer. Deswegen, ich habe bei Brian Thomas meiner Meinung nach ein besseres Gefühl als bei Aiden Mitchell, weil ich bei, er heißt gar nicht Aiden, wie heißt der? Adonai, der gute AD Mitchell halt, ne? Wir kennen ihn ja. Bei Mitchell weiß ich nicht, ob er was hat, was in der NFL, womit er in der NFL konstant gewinnen kann. Und das, glaube ich, hat Brian Thomas mit seiner Speed. Dass du zumindestens, du hast es immer dieses One-Trick-Pony genannt, ob er das nur ist, ist die zweite Frage, aber er hat zumindestens irgendwas, mit dem er in die NFL kommt, wo ich sage, damit wird er ab Tag 1 Probleme oder kann er gewinnen. Und das habe ich bei Mitchell halt irgendwie, fehlt mir noch. Aber das werden wir nach Jahr 1 sehen und es kommt halt auch wirklich auf den Landing-Spot an. Das ist halt ganz schwer, ne? Das ist natürlich auch dann, wenn du jetzt zum Beispiel einen anderen Texas-Receiver mit Xavier Worthy siehst, das ist ja ein ganz anderer Spielertyp. Es ist dann halt ab der zweiten Runde oder ab diesen, sag ich mal, Top-3-Receivern, die wir haben, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen dann noch die Frage, was suchst du und was hast du in deinem Kader, ne? Brian Thomas ist halt, wäre halt super, wenn du sowas wie, keine Ahnung, einen Tank Dell in deinem Kader hast, ne, wo du weißt, der kann underneath gut gewinnen, du hast was, was funktioniert und du kannst den einfach lang die Linie runterschicken. Bei den Texans wird er aber wahrscheinlich nicht landen, davon abgesehen.
Ja. So, dann bleibt uns nur noch ein Spieler für heute. Wir kommen zu einer anderen Position, wir gehen auf die Titan-Position und auch hier kann man schon fast sagen, ähnlich viel Rumore die letzten ein, zwei Jahre, wie bei Marvin Harris Jr. Brock Bowers, 3 Jahre in Georgia gespielt.
Gemessen mit 6'4", also ebenfalls 1,93 groß, allerdings auch ein bisschen schwerer, mit 240, was 109 Kilogramm entspricht.
Der hatte 10 Spiele letztes Jahr, hat 56 gefangen für 714 Yards und 6 Touchdowns und eine 4,48 auf 40 Yards gelaufen.
Ja, wer möchte.
Nun, dann fange ich einfach mal an. Großes Problem, Tight Ends, wie behandeln wir sie gerade Dynasty-mäßig? Wir haben jetzt aber mal wieder jemanden ähnlich wie Kyle Pitts, bei dem man sagen kann, okay, bei dem könnte es sich mal lohnen, vielleicht ein Dynasty-Pick ein bisschen früher draufzuwerfen. Ist natürlich eine Riesengefahr jedes Mal, gerade weil wir wissen, Rookie-Tight Ends ist die Seltenheit, dass das funktioniert. Sam LaPorta letztes Jahr ja eine absolute Ausnahme gewesen. Kyle Pitts warten wir bis heute drauf. Deswegen gucken wir uns mal an, was hat der Junge denn zu bieten. Brock Bowers hat ein absolutes splashy Highlight-Tape. Also wenn du das anguckst, ist es wirklich gespickt mit absolut tollen Plays. Er ist insbesondere, und das ist so ungewöhnlich für ein Tight End, eine absolute Yards-After-Catch-Waffe. Normalerweise kennen wir Tight Ends, die sind ein bisschen bulliger, die können sich durchsetzen, die holen sich in der Mitte den Ball. Wenn es gut läuft, schaffen sie noch 10 Yard oder so und dann werden sie irgendwann mit 8 DBs oder so im Schlepptau gefällt. Das ist bei Brock Bowers alles so ein bisschen anders. Also der kommt halt wirklich, viel seiner Gefahr kommt wirklich erst nach dem Catch. Ebenfalls, man hat gesehen, dass er super viele Touches auch hinter der Line of Scrimmage bekommen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so großartig in der Form gesehen habe, dass du ein Tight End hinter der Line of Scrimmage groß anwirfst. Also klar, in der Red Zone hat man das schon öfter mal gesehen, gerade an der Goal Line oder so, dass du dann Negative Release hast oder sowas. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, dass du mit dem so eine Plays machst. Aber es funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Er hat eine sehr starke Explosivität. Wie gesagt, wir reden hier immer noch von Tight Ends. Das ist eine absolute Ausnahme, dass er das hat. Sein Route Running finde ich ziemlich clean. Da kann man halt wirklich nichts sagen. Er ist halt wirklich ein Receiving Tight End. Also genau das, was wir aus Fantasy-Sicht wollen. Seine Open Field Blocks fand ich sehr stabil. Können wir uns aus Fantasy-Sicht natürlich überhaupt nichts von kaufen. Es ist mir nur aufgefallen, deswegen wollte ich es auch mit aufschreiben. Also Open Field blockt er richtig gut. Gehen wir mal rüber zu den negativen Sachen. Da sind wir schon beim Block. Er ist ein sehr unterdurchschnittlicher Run-Blocker. Kann aus Fantasy-Sicht natürlich auch gut sein. Ne? Wir wollen einen Receiving Tight End. George Kittle, einer der besten Run-Blocker in der NFL. Super, bringt uns aber für Fantasy-Football nichts. Also das ist ein Negativpunkt für die NFL, für uns als Fantasy-Owner dann natürlich wahrscheinlich sogar gut. Er ist für einen klassischen Tight End, so wie wir ihn kennen, sehr undersized. Also 1,93 ist schon nicht der größte Tight End, sagen wir mal so. Das passt schon noch irgendwie. Aber 240 Pfund ist wirklich wenig für einen Tight End in der NFL. Also da darf er gerne noch was drauflegen. Oder ist dann halt auch die Frage, ist das die Kehrseite der Münze, nee, die Kehrseite der Medaille so rum, dass er deswegen so dieses Yards-After-Catch-Monster ist, weil er halt auch nicht so der schwerste und bulligste Typ ist. Fragezeichen, keine Ahnung, aber das fällt auf jeden Fall auf. In der NFL wirst du es da mit anderen Kalibern zu tun haben. Da dürfte eigentlich gern noch ein paar Donuts reingeschoben werden, wenn es nach mir geht, sofern das nicht zulasten der Geschwindigkeit geht. Contested Catches habe ich mir noch aufgeschrieben. Fand ich schlecht, was die Catches angeht. Gerade für einen Tight End, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Was mir dafür aber positiv aufgefallen ist, dass er den Ball sehr stark festhält. Also gerade was Hits angeht oder ja, wenn es dann irgendwie mal durch ein dünnes Gap irgendwo geht oder sowas, da hält er den Ball wirklich gut fest, aber so dieses Catchen, Catch-Point-Contested-mäßige hat mir nicht so gefallen. Also ein sehr, sehr interessanter Prospect. Ich weiß nicht, ob ich schlauer draus werde, ob er jetzt die Ausnahme ist dieses Jahr von diesem, ey, draftet doch mal ein Tight End früh. Man hört immer wieder so die typischen Vereine, die zirkulieren, was so die Gerüchte angeht, wären sowas wie die Chargers oder die Jets, was natürlich jetzt beides nicht die schlechtesten Landing Spots wären. Wahrscheinlich wird er auch da irgendwo gehen, Mitte, erste Runde. Ja, ich bin gespannt. Aus Dynasty-Sicht weiß ich überhaupt nicht, was ich mit ihm machen soll. Ob er diese Ausnahme ist, ich bin ja ein ganz großer Verfechter davon, keine Tight Ends früh zu draften. Es könnte aber tatsächlich bei ihm funktionieren. In der Redraft-Liga sollte es wahrscheinlich auch einer der interessanten Tight Ends direkt in Jahr 1 werden dieses Jahr, je nach Landing-Spots. Also Brock Bowers, sehr, sehr interessanter Tight End und auch sehr, sehr anders als das, was wir normalerweise als Tight End kennen.
Also ganz kurz, wenn die Chargers das machen, das wäre ja super dämlich. Ja. Also das ist jetzt wirklich nicht der Need, dann ein Tight End als deinen besten Receiver zu holen. Hol dir mal Receiver.
Der wäre halt absolut für die Zukunft, ja.
Es wäre ein guter Pick gewesen, hätten sie Keenan Allen und Mike Williams behalten. Ja. Dann wäre es voll gut gewesen. Fall,
ja, Brady, willst du das vervollständigen?
Ich habe da eigentlich nicht viel zu ergänzen. Wo man natürlich vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen kann, wenn du jetzt noch, oder wenn ihr noch Kyle Pitts im Kopf habt. Kyle Pitts war halt so ein klassischer, fast schon Ex-Receiver, ne, auch im College. Brock Bowers, der steht halt inline als Tight End jedes Play, oder fast jedes Play, und spielt halt richtig Tight End, ne. Und ich kann eigentlich nicht viel ergänzen, was Rico gesagt hat mir alles gefallen. Das einzige Fragezeichen ist halt, passt das mit seinem Gewicht für die NFL?
Ja.
Und das ist wirklich eigentlich nur das größte Fragezeichen. Und da muss man halt wirklich sagen, vielleicht haben wir sogar Glück, wenn das mit dem Gewicht passt. Ich weiß nicht, ob ihr mal die Folge New Heights von Jason und Travis Kelce gesehen habt, wo sie sich irgendwie mal über Tight Ends unterhalten haben und wo Jason Kelce ja meinte, George Kittle, du musst aufhören, so gut zu blocken, du musst mehr receive, hör auf, so gut zu blocken. Vielleicht passt das ja dann bei Brock Bowers, weil das könnte, also after the catch ist der halt echt wirklich gut als Tight End. Und könnte echt Spaß machen.
Also ich hätte jetzt nur noch zu ergänzen, dass Brock Bowers wirklich viel Energie zeigt. Also wenn der auf dem Feld ist, dann ist er richtig auf dem Feld. Das muss man schon sagen. Also der schmeißt sich da rein mit dem, was er hat. Das ist nicht viel an Gewicht für einen Titan, aber das, was er hat, schmeißt er da rein. Und das wird, glaube ich, auch vielen Teams gefallen, dieses einfach immer Vollgas rein da, auch wenn es mal ein Block sein muss, auch wenn ich dazu stimme, dass das Inline oder ja, an der Line in der NFL vielleicht schwierig wird, wenn dann musst du wahrscheinlich mit zwei Titans spielen. Brauchst du irgendwie dann einen Tight End daneben, der das vielleicht übernehmen kann, diese Rolle. Aber er ist willig und das gefällt, glaube ich, Teams. Das bringt dich aufs Feld in der NFL und das müssen wir. Das ist erstmal ja das Wichtigste, finde ich, bei Rookie Tight Ends, dass sie auf dem Feld stehen. Ansonsten ja, ich finde Tight Ends super schwierig. Also ja.
Und das ist der ist ein Champion, der zweimal das College, den College. Wie nennt man das? Das College Football gewonnen. Der ist einfach ein Champion, der weiß, wie es geht. Kann man aus Fantasy-Sicht nicht bemessen, aber ich wollte es mal reinwerfen. Ich habe es
letztes Jahr gesehen, da sind auch Titans in der zweiten Runde gegangen. Die hatte man erst, ja, vielleicht 2-3 Plätze tiefer gerankt und die sind dann so abgegangen. Und dann gibt's wieder andere, die, ja, wo du denkst, okay, das wird sofort ein Impact-Player, auch im Receiving-Game, und dann kommt da nichts. Und ja, das finde ich schwer zu beurteilen. Bei Brock Bowers kann man, glaube ich, sehen, dass er auf dem Feld stehen wird, und alles Weitere ist zu beobachten.
Es könnte halt echt ein guter Vergleich sein mit Sam LaPorta, ne? Der kam ja auch so als, das ist ein richtig guter Receiving Tight End in die Liga, würde halt aber schnell das Feld sehen, hat er dann relativ schnell gesehen, und dann hast du ja gesehen, was der letztes Jahr daraus gemacht hat, ne? Was ist realistisch, war ja auch Chargers, Colts oder halt Jets, und überleg mal, da in der Offense, in den beiden Offenses, wo du gute Right Receiver hast, wo seine Rolle klar ist, da wird er auch richtig gut performen direkt. Und das ist ja dann bei Sam LaPorta auch das gewesen mit dem Landing-Spot, ne?
Aber ganz ehrlich, gibt es einen schlechten Landing-Spot für ihn?
Chargers.
Nee, ich glaube, weil er halt einfach wirklich gut ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil irgendwie dadurch, dass er wahrscheinlich eingebunden sein wird, dass er eine Receiving-Waffe, also ich glaube, aus Fantasy-Sicht gibt es gar nicht so diesen richtig schlechten Spot für ihn.
Wahrscheinlich wirklich der schlechteste, wie Timo gerade gesagt hat, die Chargers.
Also zumindest für das Jahr, ne? Auf die Zukunft gerichtet mit Justin Herbert ist natürlich klasse, aber in der jetzigen Situation, ja.
Ja, der braucht irgendwie, ja. Ja, wobei, bei Trey McBride hat man es auch gesehen, ne? Da war jetzt auch nicht viel Supporting Cast drumherum und der hat es auf einmal eingestellt. Obwohl, das war das zweite Jahr, ne? Ja, das war das dritte?
Dritte sogar, glaube ich.
Ups.
Nee, das müsste das zweite gewesen sein. Okay. Er ist ja so Ende seines ersten Rookie-Jahres ist er ja dann so ein bisschen aufgekommen, als sich Zach Ertz verletzt hat, so glaube ich ab Woche 10 oder so.
Okay, dann war es das zweite.
Ja. Das war's dazu. Das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr Spieler analysiert haben wollt, dann müsst ihr bei Patreon vorbeischauen.
Zumindest was.
Oder morgen einschalten.
Nee, jetzt kommen wir durcheinander, weil wir ja nächste. Die Folge kommt ja jetzt erst nächste Woche Montag. Das,
ihr hättet vor einer Woche einschalten
müssen. Das heißt, ihr müsst vor allem jetzt gucken. Der Draft müsste jetzt in 2-3 Tagen sein, wenn diese Folge rauskommt. Das heißt, dann lohnt es sich aber trotzdem bei Patreon vorbeizukommen, denn geplant ist, dass wir eine Folge machen, in der wir die Landing-Spots von allen Boys mal so ein bisschen ansprechen. Und da wird definitiv auch ein Brock Bowers dabei sein. Also da lohnt es sich bestimmt reinzugucken. Da würden wir auch über alle der 5 Jungs noch mal reden. Ist ja nicht gesagt, dass zum Beispiel alle 5 Wide-Receiver-Boys in Runde 1 gehen.
Ja, genau. Dann macht es gut. Viel Spaß beim Draft. Bis dann.
Ciao, ciao.
Macht es gut.